Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.
Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Ihres Podcasts der Raiffeisen Bank Wels, Bankgeflüster. Der Ukraine-Krieg hat ja nicht nur auf einer menschlichen und ethischen Ebene dramatische Auswirkungen. Zusätzlich leidet auch die globale Wirtschaft unter den Folgen des Kriegs. Besonders betroffen die Energiemärkte. Horrende Preiserhöhungen auf Strom, Gas und Öl, welche Auswirkungen dies hat und wie die Zukunftsaussichten sind, das besprechen wir in unserer heutigen Wir Raiffeisen Bank Wels Bankgeflüster-Folge. Heute zu Gast Magister Florian Niedersüß, CEO und Vorstandssprecher der EWW AG. Herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Zum Start in unser Gespräch blicken wir jetzt gleich einmal nach Wien, zur Causa Wien Energie. Hier hat der Bund einen Kredit in der Höhe von 2 Milliarden Euro eingeräumt. Aktuell heißt es zwar seitens der Wien Energie, dass dieser vorerst noch nicht benötigt wird. Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass das Unternehmen einen derart hohen Finanzbedarf hat? Wurde hier, wie oft vorgeworfen, vielleicht auch Spekulation betrieben? Was ist hier Ihre Einschätzung?
Also diese Frage kann man von außen nicht eindeutig beantworten. Was feststeht, ist, dass alle Energiehändler an den Börsen im Moment aufgrund der steigenden Preise Nachschussverpflichtungen haben, Sicherheiten hinterlegen müssen. Also dieser Vorgang ist per se noch nicht sehr ungewöhnlich. Also von dem her kann es schon sein, das Ausmaß überrascht uns alle, in dem das notwendig geworden ist. Und diese Milliardenbeträge, und da wurde ja dann teilweise auch von 6 bis 10 Milliarden Finanzbedarf mittelfristig gesprochen, das ist eigentlich schon schwer zu erklären.
Mhm. Wurde hier vielleicht, kann man das so sagen, über den Eigenbedarf hinaus spekuliert oder gehandelt?
Also es gibt einmal jedenfalls einen vernünftigen Eigenbedarf, warum man solche Geschäfte macht. Man weiß, man wird in einem Jahr Strom produzieren im eigenen Kraftwerk. Man verkauft diesen Strom schon jetzt. Man kauft das Gas schon jetzt an der Börse und man kauft die CO2-Zertifikate schon jetzt. Damit weiß man, was wird man in einem Jahr mit diesem Kraftwerk verdienen. So weit, so gut. Die Frage ist halt jetzt berechtigt. Bei diesen Beträgen kann man sich schon, ist man sich nicht ganz sicher, ist hier über den eigentlichen Bedarf hinaus gehandelt worden und das wäre dann Spekulation.
Mhm. Tritt die EWW eigentlich auch auf der Strombörse auf? Werden hier auch Optionen gekauft oder verkauft?
Wir handeln nicht direkt an der Börse. Das sind meist nur die sehr großen Unternehmen, die zumindest der Meinung sind, dass es eine gute Idee ist, direkt an der Strombörse zu handeln. Wir haben uns hier für den Weg über Profis, nämlich über Gashändler, entschieden und kaufen dort Terminprodukte. Da trifft uns aber dann diese Hinterlegungspflicht nicht. Das heißt, es kann gar nicht dazu kommen, dass wir als EWW-Gruppe finanziell belastet werden aus diesen Transaktionen.
Also das heißt, dadurch wird der Strompreis gesichert?
Wir machen im Prinzip das Gleiche, was man auch direkt an der Börse machen kann. Wir sichern uns zukünftige Preise ab, damit wir unseren Kunden einen berechenbaren, nicht so schnell steigenden oder auch sinkenden Preis verrechnen müssen, sondern dass wir kontinuierliche Preise haben.
Könnten vielleicht auch Ihrer Einschätzung nach andere Energieunternehmen auf Unterstützung des Staates angewiesen sein in Zukunft?
Das ist ja schon der Fall. Also es ist ja nicht nur die Wien Energie in Österreich, es gibt in Deutschland schon Fälle, es gibt in Skandinavien Fälle von großen Energiehändlern, die einfach durch diese doch nicht vorhersehbaren massiven Preissprünge an den Börsen über ihre Liquiditätsreserven hinaus beansprucht werden. Also diese Fälle liest man schon in den Medien. Wenn man die Bilanzen der österreichischen Energieversorger ein bisschen liest, dann sieht man ja auch, dass andere schon Vorsorgen treffen mussten. Und natürlich kann es zu solchen Fällen kommen. Im Moment sind die Preise gerade wieder ein bisschen am Fallen. Das entspannt die Lage. Aber der nächste Preissprung kann kommen. Und das ist vielleicht nicht der letzte Fall, den wir gesehen haben.
Mhm. Finden wir jetzt wieder zurück den Weg nach Wels in Ihr Unternehmen, EWW. AG ist ja zu 100% Eigentum der Wels Holding, also der Wels Stadt Wels. Welche Versorgung übernimmt jetzt die EWW für ihre Privatkunden über die Stromversorgung hinaus?
Ja, wir sind das städtische Versorgungsunternehmen und da ist neben dem Thema Strom natürlich Gas, Fernwärme, Wasser und Abwasser. Das sind so die notwendigen Infrastruktur-Services, die wir für unsere Kundinnen und Kunden bereitstellen. Daneben sind wir in einigen Bereichen auch noch geschäftlich tätig, in Internet und Telekommunikation, Anlagenbau, Beleuchtungslösungen, Photovoltaik. Wir machen sehr vieles. Aber natürlich im Kern sind wir dafür da, dass wir unsere Welserinnen und Welser gut mit Energie und Wasser versorgen.
Bleiben wir bei der Energie, beim Strom. Was jetzt zum Beispiel Weltstrom betrifft, auf Ihrer Website findet man ja auch die Stichworte saubere Energie oder auch Nachhaltigkeit. Bedeutet das, dass der Strom in Wels ausnahmslos über das Wasserkraftwerk Traunleiten kommt? Ich glaube ja, da war ja auch die Raiffeisenbank Wels ein Partner bei diesem Projekt.
Also erneuerbare Energie und eine nachhaltige Energieversorgung steht seit ganz, ganz vielen Jahren bei uns ganz oben auf der Agenda. Insofern war auch dieser Kraftwerksbau, den wir gemeinsam mit der Raiffeisen finanziert haben, ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Es war unser bisher größtes Projekt mit an die 50 Millionen Investitionssumme. Und mit diesem Wasserkraftwerk sind wir in der Lage, den regionalen Ökostrom zu produzieren, den die Welserinnen und Welser Haushalte auch verbrauchen übers Jahr gesehen.
Das heißt, es wird kein Gas verwendet, um Strom zu erzeugen?
Mittlerweile seit 1. Mai wird tatsächlich kein Gas mehr von uns eingesetzt, weil wir hatten ja auch ein Fernheizkraftwerk, das gasbetrieben war. Das konnten wir mit 1. Mai einstellen und insofern brauchen wir jetzt in der Eigenerzeugung kein Gas mehr.
Das heißt jetzt noch einmal vereinfacht, jeder Welser, der quasi sein Elektrogerät an den Strom ansteckt, kann auch sicher sein, dass er zu 100% keinen Strom von einem Atomkraftwerk erzeugt bekommt.
Also prinzipiell ja, als Energieversorger erzeugen wir nur erneuerbaren Strom. Das, was aus der Steckdose kommt, bestimmt die Physik. aber wir haben ja auch hier in der Region keine Atomkraftwerke. Das heißt, man kann es de facto ausschließen, dass Graustrom sozusagen aus der Steckdose kommt. Die Erzeugung in Oberösterreich ist ja sehr, sehr nachhaltig.
Wie hat sich denn der Strompreis für Kunden der EWW entwickelt?
Also unsere Tochter Weltstrom hat eine Strompreisgarantie abgegeben ihren Stammkunden. Das heißt, noch hat sich für die allermeisten Kunden der Strompreis gar nicht verändert. Also bis 31.12. Profitieren sie vom gleichen Preis, der jetzt schon über viele, viele Jahre gültig ist. Es ändert aber nichts daran, dass trotzdem diese massiven Verwerfungen an den Börsen und dieser massive Preisanstieg für den Nachkauf auch die Kosten in unserem Unternehmen nach oben treibt und wir die Preise erhöhen werden müssen. In welchem Ausmaß genau, das überlegt sich die Weltstrom gerade. Aber es hilft uns natürlich massiv, dass wir auf eine sehr gute Eigenerzeugung zurückgreifen können.
Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz den Unterschied erklären zwischen Stromerzeuger und Stromlieferant.
Das ist prinzipiell ganz einfach. Früher war das immer alles in einer Hand. Ein Unternehmen hat sozusagen alle Funktionen übernommen, von der Produktion des Stroms hin zur Verteilung über das Netz und dann am Schluss der Vertrag mit dem Kunden, wo das auch bezahlt wird. Durch die Liberalisierung haben sich diese Rollen aufgeteilt. Trotzdem sind wir immer noch ein integriertes Unternehmen. Also in der EWW-Gruppe sind wir sowohl Erzeuger, wir erzeugen Strom, wir sind auch Stromnetzbetreiber, wir betreiben das Stromnetz auch selbst und wir bieten auch unseren Kunden den Stromhandel an, wir verkaufen dann auch. Viele neue Unternehmen haben sich auf eine dieser Rollen spezialisiert, manche investieren nur in Erzeugungsanlagen, treten als Stromerzeuger auf, manche handeln nur und kaufen den Strom zu und verkaufen ihn wieder. Also hier sind mittlerweile durch die Liberalisierung alle Konstellationen möglich.
Noch eine Frage, was jetzt den Strompreis betrifft. Hier wurde ja oft argumentiert, dass der Strompreis durch das Merit-Order-Prinzip bestimmt wird. Könnten Sie unseren Hörern vielleicht noch einmal dieses Prinzip erklären, was da dahinter steckt und warum man überhaupt dieses Merit-Order-Prinzip eingeführt hat?
Der Strommarkt ist ein europäischer Markt. Also Strom wird in Europa an Börsen gehandelt. Und beim Design dieser Börse hat man sich einen Preissetzungsmechanismus ausgesucht. Das ist ein One-Price-Auction, also ein Preis wird festgelegt. Das kommt auch aus anderen Bereichen. Auch andere Commodities, andere Waren werden an Börsen nach diesem Modell gehandelt. Dieses Merit-Order-System, vereinfacht gesagt, jeder bietet die Ware zu seinen Kosten mit einem Aufschlag an. Und es wird jede Quelle nachgefragt, die notwendig ist, um die Nachfrage zu erfüllen. Und die letzte Einheit, die notwendig ist, die bestimmt den Preis. Das heißt, der Letzte, der notwendig ist, in Produktion zu sein, der braucht einen gewissen Preis und diesen Preis bekommen alle. Das ist ein sehr effizienter Mechanismus, weil diejenigen, die sehr günstig produzieren, haben damit höhere Gewinne, können ihre Produktion nachinvestieren und können zukünftig mehr produzieren. Es ist ein prinzipiell im Marktdesign ein sehr vernünftiger Mechanismus, aber, und das ist jetzt der Punkt, im Moment sind die Gaskraftwerke preissetzend und Gas hat im Moment einen Preis, der wirtschaftlich nicht zu erklären ist, weil das ist ein Preis, der aus diesem Wirtschaftskrieg zwischen Russland und Europa entstanden ist und der verzehrt damit nicht nur den Gaspreis, sondern gleich mit auch den Strompreis und dieses Problem muss man ganz, ganz dringend lösen und heute, wo wir gerade sprechen, sitzen gerade die Energieminister beisammen und versuchen, eine Lösung für dieses Problem zu finden.
Sie haben ja jetzt auch gerade vorher, bevor wir uns getroffen haben, einen Termin gehabt beim Landeshauptmann Stelzer. Um was geht's da oder gibt es da irgend schon was Neues zu berichten in diesem Bereich?
Also es war ein Dialog über unseren Standort Oberösterreich und wie zu erwarten, das Energiethema hat alles andere überschattet. Das ist ein Riesenproblem für die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, für die Wirtschaft, für die Haushalte und auch für uns Energieversorger. Insofern war das jetzt auch gerade das dominierende Thema. Und auch da ist die Hoffnung ganz groß, alle blicken Richtung Brüssel, ob man jetzt eine Lösung oder zumindest eine Teillösung für das Problem heute finden wird. Regionale Lösungen für einen europäischen Markt funktionieren nicht. Also wenn wir hier irgendwas verändern und plötzlich wäre bei uns die Energie ganz günstig, wird sie wieder ins Ausland abfließen. Also insofern braucht es jetzt eine europäische Lösung für dieses Problem und alle Augen, wie gesagt, blicken gebannt Richtung Brüssel.
Mhm. Bleibt abzuwarten, was da rauskommt. Wir werden es erfahren in den nächsten Tagen. Jetzt machen wir aber wieder einen kurzen Blick nach Österreich. Die Regierung hat sich ja diese Woche auf eine Strompreisbremse geeinigt. Diese gilt jetzt ab Dezember. Bis zu einem Verbrauch von 2.900 Kilowattstunden wird der Strompreis für Haushalte mit 10 Cent je Kilowatt gedeckelt. Was halten Sie von dieser Maßnahme?
Also prinzipiell ist es einmal gut, dass die Haushalte eine Unterstützung bekommen. Denn die Energiepreise, die wir jetzt sehen und die werden weiter stark steigen im nächsten Jahr, die stellen einfach die Menschen vor eine zu große Herausforderung. Insofern ist prinzipiell einmal eine Unterstützung, eine Förderung gut. Das konkrete Design, das in der Geschwindigkeit entstanden ist, das hat schon auch Nachteile. Der Verbrauch von 2.900 Kilowattstunden, das ist schon relativ hoch gegriffen. Das heißt, für kleinere Haushalte, kleinere Wohnungen, Single-Haushalte, Zwei-Personen-Haushalte werden mit dieser Strommenge durchkommen und haben damit wenig Anreiz, überhaupt Energie einzusparen.
Ja, genau, das wäre meine Frage dann gewesen. Ja.
Das hätte man etwas meiner Meinung nach glücklicher lösen können. Mhm. Zum Beispiel die Hälfte der Menge um den halben Preis hätte den gleichen Fördereffekt gehabt und hätte früher einen Anreiz gesetzt, um auch Energie einzusparen. Und da würde ich auch gern gleich einhaken dazu. Energiesparen haben wir jetzt auch die letzten 10 Jahre oft erwähnt. So wichtig wie heute war es noch nie. Also nicht nur, dass sich die Menschen selbst entlasten mit weniger Heizen, die Temperatur runterdrehen, auf die Stromverbraucher schauen, sondern wir verringern auch diese Abhängigkeit von Russland, die im Moment uns allen sehr, sehr wehtut und wir helfen der Umwelt. Also so wichtig wie Energiesparen schon die letzten 10 Jahre waren, aber jetzt ist es wirklich Gebot der Stunde, dass jeder sich überlegt, wo kann ich etwas beitragen? Ich helfe mir selber, ich helfe der Umwelt und ich helfe uns allen dabei.
Mhm. Es ist einmal vor einigen Wochen in den Büros, wird angedacht, nicht über 18 Grad zu heizen.
Ja, die exakte Temperatur kann man jetzt sicher diskutieren. Mhm. Wie genau lässt sich's regeln und was ist die richtige Temperatur? Die öffentliche Hand spricht von 19 Grad in den öffentlichen Gebäuden. Ich würde es jetzt nicht an dem festmachen, das ist ein bisschen individuell, aber 1, 2, vielleicht sogar 3 Grad niedriger wie im letzten Jahr wäre wichtig. Also
Jeder soll bei sich anfangen.
Also ich kenne ja Haushalte, in denen 26 Grad die gewünschte Temperatur zu Hause ist. Und da muss man wissen, jedes Grad mehr ist überproportional ein Verbrauch. Also es ist jedes Grad, das man raufdreht, braucht noch mehr Strom wie das Grad davor. Ich denke, dass diese 19 Grad, für mich persönlich ist das ein guter Zielwert, daheim ein Pullover anziehen, Socken ein bisschen dickere und vor dem Fernseher vielleicht ein Deckel drüberlegen und dann ist eigentlich auch ganz gemütlich und ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, das ist jetzt einfach wichtig.
Ja, ja. Wie viel Strom, kann man das so sagen, verbraucht jetzt der durchschnittliche Haushalt in Wales?
Ja, also es ist schon der typische Haushalt, aber alle…
Ein bis zwei Personenhaushalt.
Ja, also irgendwo bei diesen 3.000 bis 3.500 Kilowattstunden ist ein durchaus normaler Durchschnittsverbrauch. Mhm. Einfamilienhäuser, die größer sind, haben auch oft das Doppelte und mehr. Und kleine Wohnungen, die sehr sparsam mit Strom umgehen, können auch mit 1.500 Kilowattstunden auskommen. Also das streut natürlich breit, aber man sieht an diesen Zahlen schon, diese 2.900 decken schon von vielen Haushalten eigentlich einen Großteil oder alles des Stromverbrauchs ab. Haben wir vorhin besprochen, vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen.
Welche Preiserhöhungen haben jetzt Welser Familien zu erwarten?
Also das wissen wir ehrlicherweise noch selbst noch nicht genau. Die Weltstrom denkt gerade darüber nach, aber wie alle Energieversorger stehen wir vor dem Problem, dass die Zukäufe immer teurer werden und dass man diese Kosten an die Kunden weiterreichen muss. Gott sei Dank haben wir für sowohl die Weltstrom als auch die EWW AG, die ganze EWW-Gruppe, Energie vorbeschafft für die Kunden. Das hilft uns, Stabilität zu halten. Deswegen auch die Preisgarantie bis Jahresende. Aber es wird zu deutlichen Erhöhungen kommen und die werden schmerzhaft sein, weil es auch für uns im Zukauf schmerzhaft ist. Und deswegen, da sind wir gleich wieder zurück beim Thema von gerade eben. Mhm. Und deswegen ist eben ein sorgsamer Umgang mit Energie tatsächlich so wichtig wie noch nie.
Für alle, die eine Wärmepumpe zu Hause haben oder Elektroauto, kommt es jetzt wirklich noch kostengünstiger als ein Verbrenner?
Naja, also auch die Dieselpreise sind stark gestiegen. Mhm. Kurzfristig gesprochen wird es vielleicht sogar dazu führen, dass es teurer ist. Langfristig gesprochen, wir wissen, das ist eine Anomalie. Also diese Preise, die wir jetzt sehen, 1.000 Euro pro Megawattstunde für einen Strom, der normales 50 bis maximal 100 gekostet hat, 400 Euro für Gas, das im langfristigen Schnitt 20 Euro gekostet hat. Also mal 10, mal 20, das wird ja so nicht bleiben. Das ist ganz klar, das ist ein Resultat des Kriegs in der Ukraine und des Wirtschaftskriegs zwischen Russland und der EU. Aber Energie wird nicht mehr so billig werden, wie sie früher war. Und das gilt dann für die Fossilen genauso wie für Erneuerbare. Und damit ist der Weg weiterhin der richtige. Die E-Mobilität, die Wärmepumpe, das sind alles wertvolle Bausteine für die Energiewende. Aber kurzfristig bringt uns das alle gemeinsam für eine schwierige Situation.
Mhm. Kommen wir zum Heizen. Wir haben schon kurz angerissen zum Gas. Der österreichische Gaspreisindex steigt im September 22 im Vergleich zum Vormonat August um 36,4%. Gegenüber September 21 liegt er um 376,5% höher. Unglaublich. Ganz abgesehen von der Teuerung, jetzt die neue Hiobsbotschaft, dass solange die Sanktionen in Europa gegen Russland andauern, kein weiteres Gas durch Nord Stream 1 befördert wird. Was ist Ihre Einschätzung? Haben wir genug Vorräte in Österreich, um über den Winter zu kommen? Wie schaut die Versorgungssituation jetzt auch konkret in Wels aus? Und reicht der Füllstand der Erdgasspeicher in Österreich bei 69% überhaupt aus?
Also es reicht auf jeden Fall aus, dass die Menschen in ihren Häusern und ihren Wohnungen nicht frieren werden. Wir wissen, dass wir den privaten Konsum oder den privaten Bedarf an Erdgas zum Heizen haben. Was wir aber auch wissen ist, wenn die Lieferungen komplett eingestellt werden, ist es nicht möglich, über den gesamten Winter den normalen Verbrauch aufrechtzuerhalten. Deswegen gibt es ja das Energielenkungsgesetz, deswegen gibt es schon den Beschluss seitens der Bundesregierung bzw. Energieministerin, dass dann die industriellen Verbraucher dazu verpflichtet sind, ihren Verbrauch zu reduzieren bis hin zu einzustellen. Aber das hat alles Konsequenzen, nicht nur für diese Unternehmen, für deren Zulieferer, für die Mitarbeiter. Das ist ja nicht so, dass das dann kein Problem ist, weil auch ein Problem der großen der großen Verbraucher werden wir die Konsequenzen alle miteinander wieder spüren. Also es muss sich niemand Sorge machen, dass zu Hause es dunkel und kalt wird. Mhm. Ja, dafür ist die Infrastruktur da, dafür haben wir auch die Energie. Aber diese Einschränkungen und dieser teilweise jetzt Stopp von Nord Stream 1, wenn das alles anhält, stellt es uns vor große Herausforderungen. Und deswegen, das ist schon fast langweilig, aber jetzt kommen wir wieder zurück, auch da umso wichtiger macht es den sparsamen Umgang. Man sieht, die Industrie reagiert schon auf die Preise. Also in Deutschland hat im August die Industrie ein Viertel weniger Gas verbraucht wie im Jahr davor. Also hier wird schon auf dieses massive Preissignal reagiert. Produktion gedrosselt, Alternativen gesucht. Das passiert auch in Österreich. Sind wir bei -10% im Moment. Also es passiert etwas, aber die Situation ist weiterhin sehr, sehr angespannt.
Also das sind jetzt die Alternativen zu Nord Stream 1, wenn man so will.
Also
gibt es sonst noch weitere?
Das ist ein Bündel von Maßnahmen, die im Moment gerade versucht werden. Also auf der einen Seite ist sparsamer Umgang. Das zweite sind alternative Quellen. Also man versucht gerade mit allen möglichen anderen Herkunftsländern über die restlichen Pipelines mehr Gas zu bekommen. LNG, verflüssigtes Gas, wird über Schiffe massiv nach Europa transportiert jetzt. Also man arbeitet an verschiedenen Hebeln, auch die Substitution in den industriellen Prozessen, dass man versucht, auf andere Energieträger umzustellen. All das wird getan. Nur, das ist trotzdem keine einfache, schnelle Lösung. Und bei einem kompletten Stopp aller russischen Lieferungen bleibt es trotzdem dabei, dass Energie knapp wird.
Das einfach fehlt. Wie wird denn jetzt eigentlich entschieden, wer wie viel bekommt? Wenn man jetzt sagt, in den Bundesländern ist das jetzt unterschiedlich, Haushalte, Unternehmen?
Wie vorhin erwähnt, der Mechanismus dafür wurde jetzt schon geschaffen. Im Energielenkungsgesetz wird ganz klar gesagt, kommt es zu einer Versorgungsknappheit mit Gas, werden die Haushalte, die kritische Infrastruktur, die Strom- und Wärmeerzeugung bevorzugt beliefert. Damit bleibt über der industrielle Verbrauch. Hier beginnt man bei den größten Verbrauchern von oben nach unten. Also in Wels und Umgebung ist da von dieser Energielenkung im ersten Schritt kein Betrieb betroffen. In Oberösterreich schon. Also ist bekannt, dass die Föst einer der größten, Verbraucher ist, unter anderem. Bei diesen Großverbrauchern würde das Gesetz ansetzen, würde es eine Verordnung geben und die würden dann ihren Verbrauch drosseln müssen. Das würde so die Szenarien der Bundesregierung dazu ausreichen, dass man mit den Mengen, die man eingespeichert hat und dem, was man bekommt, dann auch, wenn Russland komplett einstellt, über den Winter kommt. Aber auch da muss man wieder sehen, nach dem Winter ist vor dem Winter. Dann sind die Speicher relativ leer, dann hat man wieder einen Sommer Zeit bis zum nächsten Winter. Und da beginnt das Spiel von vorne. Was heißt das? Zuallererst, dieser Krieg, dieser Konflikt muss mit allen Möglichkeiten versucht werden, um diesen Konflikt zu beenden. Zweitens, die Suche nach Alternativen muss mit Volldampf weiter vorangetrieben werden. Der Ausbau der Erneuerbaren, also jede Kilowattstunde Fossile, die wir in Österreich nicht mehr brauchen, ist wertvoll. Deswegen sind wir als Branche auch so vehement dabei zu fordern, dass der erneuerbaren Ausbau beschleunigt wird und nicht durch sehr, sehr komplizierte Genehmigungsverfahren eigentlich verlangsamt wird. Also jeder, der gerade versucht, eine Förderung für seine Photovoltaikanlage zu bekommen, weiß jetzt, von was ich spreche. Also im Moment werden 80% der Förderanträge abgelehnt. Das kann es nicht sein. Also wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen. Und sagen wir wieder beim Energiesparen, das ist auch ein ganz wichtiger Hebel, weil jede Kilowattstunde Energie, die wir nicht verbrauchen, sei es Strom, sei es Gas, ist mindestens so gut wie eine Erneuerbare. Brauchen wir dann nicht erzeugen und brauchen wir nicht aus Russland importieren.
Hat hier Ihrer Meinung nach die europäische bzw. die österreichische Regierung vielleicht ein bisschen zu spät reagiert?
Also bin jetzt nicht dazu da, politische Noten zu verteilen, aber prinzipiell muss klar gewesen sein, wenn man in einen Sanktionsmechanismus mit Russland geht, was ja politisch verständlich ist und als Mensch, also versteht man ja sofort, dass man jemanden, der einen Angriffskrieg gegen Zivilisten, gegen ein Land und gegen die Zivilisten durchführt, dass man da ein Zeichen setzen muss und dagegen ankämpfen muss. Aber es muss jedem klar gewesen sein, zu was das führt. Und das erleben wir jetzt. Und insofern muss man dann auch die Antwort drauf geben, was tun wir, um die negativen Konsequenzen dieser Sanktionen hier in Europa für unsere Wirtschaft und für die Bevölkerung abzumildern oder besser sozusagen zu lösen. Und das Treffen heute der Energieminister zeigt, wo man gerade ein bisschen Kompromiss um diese Lösung ringt. Die Sanktionen hat man aber, im April wahrscheinlich, März, April beschlossen. Was ist dazwischen passiert? Also man hat jetzt schon, jetzt stehen wir unmittelbar vor dem Winter.
Bisschen Sommerpause gemacht.
Die Preise haben sich schon verfünf- und verzehnfacht. Wie Sie vorher erwähnt haben, und heute ringt man in Brüssel um eine Lösung und da liegen verschiedene Vorschläge jetzt am Tisch, aber diese Vorschläge hätte es schon im März und April gebraucht, weil es war vorhersehbar, was da passieren wird.
Was ist Ihrer Einschätzung nach private Haushalte, welche Energieträger ist derzeit Ihrer Meinung nach am besten? Also wenn man jetzt nimmt von Pellets bis Wärmepumpe. Pellets sind ja unglaublich gestiegen im Preis.
Egal, wo man hinblickt, die Preise von Energie sind massiv gestiegen. Und so ganz kurzfristig hilft uns die Überlegung ja sehr wenig, weil man kann ja nichts auf Fingerschnippen zu Hause umstellen. Also man ist an das Heizsystem gebunden, an dem man ist. Aber natürlich, die Frage stellen sich viele, was stelle ich um? Ja, wohin gehe ich? In Wels ist eine ganz einfache Antwort, wenn man auch nur in der Nähe der Fernwärmeleitungen ist. Ist Fernwärme eine ganz exzellente Lösung. Warum? Wir haben es mit dem 1. Mai, ich habe es vorhin erwähnt, geschafft, das Gaskraftwerk außer Betrieb zu nehmen. Unsere Fernwärme kommt 100% aus grünen Quellen. Mhm. Das heißt Abwärme, heißt Biomasse und solarthermisch. Und nur im äußeren Notfall, wenn eine Anlage steht, haben wir einen Backup-Kessel, wo wir auch noch etwas Gas verwenden müssten, was aber de facto nicht vorkommt. Also wer in der Nähe der Fernwärme ist, das ist eine Lösung, die nicht nur nachhaltig ist, sondern auf der anderen Seite auch preisstabil. Wir haben keine besonderen Preissteigerungen in diesem Bereich zu erwarten. Nicht jeder, und wir können auch das Netz nicht überall hinbauen in kurzer Zeit, das wird noch einige Jahre dauern, und Jahr für Jahr haben wir einen massiv vergrößerten Ausbauplan. Trotzdem sind wir noch von einigen ein Stück zu weit weg. Dort ist dann die erwähnte Wärmepumpe in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage, damit man auch den Strom selbst erzeugt, eine Lösung. Kurzfristig sehen wir auch da, die Strompreishübe machen auch das Zuheizen, wenn keine PV läuft, teurer. Und das ist halt einmal im Winter so, dass da weniger Sonne ist wie im Sommer. Die Biomasse ist auch eine gute regionale Antwort, aber wie gerade erwähnt, dort haben wir auch schon ganz ordentliche Preissteigerungen und die Feinstaubbelastung aus Biomasseheizungen gibt es auch. Das ist für den städtischen Raum auch nicht die beste Lösung. Also es ist nicht ganz einfach im Moment. Fazit, wer nahe der Fernwärme ist, sollte dorthin seine Augen wenden. Und für die anderen, sage ich mal, ist die Wärmepumpe sicher auch langfristig eine gute Entscheidung.
Gestern kam eine Pressemeldung, dass der Ölpreis so niedrig, seit Jänner nicht so niedrig war. Zum Beispiel.
Ja, kurzfristig wahrscheinlich. Hilft jetzt denjenigen, die noch eine gute alte Ölheizung im Keller stehen haben.
Aber wahrscheinlich auch nicht, weil die haben vielleicht eh schon gekauft. Ne?
Genau, vielleicht auch nicht, aber die nachkaufen müssen, für die ist es ein ganz guter Zeitpunkt. Aber wir sehen erstens dieser. Ist auch derzeit ein bisschen knapp, also ist gar nicht so leicht zu bekommen, erstens. Und zweitens, es gibt ein Einbauverbot, es gibt ja schon sozusagen ein Sanierungsverbot für diese Heizsysteme. Das heißt, langfristig ist das auch keine Lösung. Also jeder hat jetzt im Moment diesen Winter das, was er hat. Und für die Zukunft ist mit Erdölheizen sicher keine Lösung.
Jetzt haben wir über all diese Themen gesprochen. Jetzt möchte ich noch ein weiteres Thema ansprechen. Es schwebt ja noch, ja, ich sage es jetzt einmal, ein weiteres Horrorszenario teilweise in den Köpfen der Menschen, wo die Aussagen auch unterschiedlicher nicht sein könnten. Und zwar ist es das Thema Blackout. Können Sie vielleicht unseren Hörern erklären, was verstehen wir denn überhaupt unter einem Blackout? Oder was versteht man? Was würde da passieren?
Nur ein länger andauernder, flächendeckender, überregionaler Stromausfall wäre ein echtes Blackout. Also nur weil sozusagen in der Straße mal der Strom weg ist oder auch eine Stadt für die eine oder andere Stunde steht, ist das kein Blackout. Solche Störfälle, überall wo Technik drinnen ist, kann auch was passieren. Aber das wissen wir ja alle in Österreich, da lebt man ja. Wer kann sich zumindest in der Stadt an einen Stromausfall erinnern? Da fällt einem dann ein, ja, ich glaube, vor 2 Jahren war einmal da eine Stunde was. Ne? Mhm. Also das sind so Anekdoten schon fast. Also die Stromversorgung in Österreich ist extrem sicher. Die durchschnittliche Ausfallzeit in Wels im Jahr wird in Sekunden gemessen. Also das sagt, glaube ich, schon.
Also es ist nicht realistisch.
Wie gut und zuverlässig das ist. Insofern sind diese Szenarien, die da sozusagen der Blackout steht unmittelbar bevor, sind massiv übertrieben und ich halte sie für schlicht und ergreifend unrealistisch. Natürlich, dahinter liegt schon der Umbau des Stromsystems. Da stehen wir vor einigen Herausforderungen, wenn man gar keine randlastfähigen Kraftwerke, mehr aus der Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke mehr in Europa haben und alles kommt aus Erneuerbaren, dann ist das eine Herausforderung fürs Stromsystem. Das sehen wir auch jedes Jahr, ist da mehr zu tun. Aber unsere Technikerinnen und Techniker beweisen jeden Tag, dass sie das sehr, sehr gut im Griff haben. Also da würde ich jetzt wirklich den Hörerinnen und Hörern ein bisschen die Sorge nehmen wollen. Jede Störung, die wir haben, wird von kompetenten Leuten sehr schnell behoben. Und wir beüben ja den Blackout regelmäßig und die Kolleginnen und Kollegen wissen, was zu tun wäre in diesem Extremfall.
Was wäre denn zu tun?
Das sind technische Handlungen. Also man baut dann das Stromnetz von einer kleinen Zelle beginnend wieder auf. Mhm. Und das wird eben geübt und simuliert. Das können die Kolleginnen und Kollegen sehr gut. Das ist eine überregionale Aufgabe, beginnt bei der APG in Österreich, geht auf die oberösterreichischen Netzbetreiber und geht dann auf die städtischen Netzbetreiber über. Und Stück für Stück würde das Stromnetz wieder aufgebaut werden. In diesem, ich bitte uns nochmal, sehr, sehr unwahrscheinlichen Fall.
Okay, also Sie würden dann jetzt zusammenfassend sagen, es ist eigentlich schon ein bisschen Panikmacherei auch. Was in den letzten 2 Jahren alles passiert ist, da passt es dann ganz gut, wenn man mit sowas dann auch noch kommt, oder? Weil die Leute sind schon sehr unsicher teilweise.
Ganz richtig. Also da gibt es ein paar geschäftliche Interessen mhm. von Einzelnen, die mhm. dann ja auch Lösungen anzubieten ja, haben, was jeder Einzelne tun sollte. Nichtsdestotrotz, ein Stromausfall kann vorkommen, ob er jetzt eher regional und überregional ist und ob er ein bisschen kürzer oder länger dauert. Und auch auf unwahrscheinliche Szenarien kann man sich durchaus vorbereiten. Also ein bisschen einen Lebensmittelvorrat zu Hause anzulegen, gerade wenn man ein mehrköpfiger Haushalt ist und vielleicht dann noch ein Baby zu versorgen hat, macht auf jeden Fall Sinn. Auch auf ein unwahrscheinliches Szenario bereitet man sich vor. Ich nehme an, alle haben eine Feuerversicherung und es brennt nicht großflächig überall ständig. Mhm. Es macht schon Sinn, vorzusorgen. Insofern halte ich das für gar nicht schlecht. Aber dieses Szenario, dass der Blackout unmittelbar bevorsteht und dann über Tage und dann Wochen nicht behebbar so. Ist und ja. wir stürzen dann ins Chaos. Ich habe das Buch auch gelesen, das dieses Szenario beschreibt. Ist ein spannender Thriller. Aber wer sich erinnern kann, der es gelesen hat, da drinnen ist ja auch noch eine Hacker-Attacke, die in der Form, wie sie beschrieben wird, technisch gar nicht möglich ist.
Okay, gut. Also Sie haben zu Hause auch persönlich jetzt ein bisschen vorgesorgt und haben auch ein bisschen Nahrungsmittel zu Hause. Haben Sie auch ein Notstromaggregat zu Hause?
Nein. Mein Notstromaggregat ist das Stromnetz in Wels. Sollte es da wirklich mal was haben, dann werden es die Kolleginnen und Kollegen innerhalb kürzester Zeit wieder instand setzen.
Ja, wir vertrauen auf Sie, also brauchen wir alle kein Notstromaggregat zu Hause. Lebensmittel vorrätig vielleicht?
Schon. Also das macht durchaus Sinn. Aus vielerlei Gründen habe ich ein bisschen was in der Vorratskammer. Ist ja ehrlicherweise praktisch, wenn man vergessen hat, einkaufen zu gehen.
Definitiv. Oder wenn man mal ein paar Tage krankheitsmäßig ausfällt. Genau. Gut, ich sage jetzt mal herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir haben noch einen kleinen Word-Rap mit ein paar Fragen, kurze Antworten. Wie ich ein kleiner Junge war, wollte ich damals vom Beruf werden?
Skirennfahrer. Franz Klammer.
Franz Klammer, super. In den Urlaub fahre ich heuer noch?
Skifahren.
Passt gut. Ein persönlicher Wunsch von mir?
Meine Familie gesund ist.
Derzeit lese ich?
A Traitor and a Spy, ein extrem spannendes Buch.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Derzeit sind Sie ja überall vertreten in diversen Medien. Ist natürlich jetzt auch ein spannendes Thema, das für viel Unsicherheit sorgt. Sie haben uns ein bisschen geholfen, ein bisschen Sonne in das Grau zu bringen und einfach ein bisschen offen über dieses Thema zu reden. Wir freuen uns, dass wir im Oktober in unserer nächsten Folge Vorstandsdirektor der Raiffeisenbank Wels, Direktor Günther Stadelberger, begrüßen dürfen. Und wir wünschen Ihnen jetzt noch eine schöne Zeit und denken Sie vielleicht ein bisschen drüber nach, 1-2 Grad heuer im Winter die Heizung zurückzudrehen, einen kuscheligen Pullover anzuziehen, Socken und einen Tee dazu. Und da können wir alle, glaube ich, miteinander was Gutes tun. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen oder auf Wiederhören.
Wir Bankgeflüster. Podcast. der Raiffeisenbank Wels.